Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen.
Was braucht die Stadtlandschaft, damit wir trotz des Klimawandels langfristig gesund in ihr leben können?
Wir sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW. In unserem Podcast reden wir mit Menschen über Grünflächen und Gewässer,
über Landschaftsarchitektur, grüne Fassaden und Dächer
und über Teilhabe und Gerechtigkeit in der Stadt.
Außerdem sprechen wir darüber, was wir tun können, um uns und unsere Freiräume an den Klimawandel anzupassen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch für diesen Blick auf unsere Städte interessiert.
Viel Spaß beim Hören!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grüne Städte und Region. Wir sind heute mal außerhalb NRWs unterwegs und zwar sind wir bei unseren Podcast-KollegInnen und LandschaftsarchitektInnen von Let's Talk Landscape in Berlin zu Gast.
Let's Talk Landscape ist der erste deutsche Podcast für Landschaftsarchitektur und wird auch von LandschaftsarchitektInnen selbst, nämlich vom Büro Hoch C, produziert.
Wir sprechen heute mit Luisa Balz und Klaus Herrmann, warum man als Landschaftsarchitektin einen Podcast produziert und warum Baukultur für alle wichtig ist. Luisa Balz hat einen Master in Urban Design und ist bei Hoch C unter anderem für den Podcast zuständig. Klaus Herrmann ist Landschaftsarchitekt, Geschäftsführer von Hoch C und hin und wieder auch beim Podcast dabei.
Ja, Luisa, Klaus, herzlich willkommen und schön, dass wir hier sein können.
Ja.
Vielen Dank, schön, dass ihr hergekommen seid.
Toll, zu Gast sein zu dürfen bei euch.
Euren Podcast gibt es ja jetzt schon seit knapp 5 Jahren und ihr habt so 82 Folgen rausgebracht. Wie fühlt es sich an, heute auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen?
Total gut. Also ich habe eine ganz angenehme Atmosphäre geschafft.
Ich habe auch ein total gutes Gefühl. Ich bin ja gerne zu Gast bei anderen, zu Gast bei Freunden sozusagen. Und Nordrhein-Westfalen ist mir ein sympathisches Bundesland. Baukultur ist auch toll. Von daher erstmal bin ich auch so ein bisschen freudig, erregt.
Ja, sehr schön. Sehr gerne. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, als Landschaftsarchitekturbüro einen Podcast zu starten?
Weil Luisa damals mit einem Kollegen zusammen die Idee an uns herangetragen hat in der Corona-Zeit. Wir haben dann herausgefunden, dass es noch keinen Podcast gibt für Landschaftsarchitektur, schon gar nicht deutschsprachig, und haben gemerkt, dass wir da Lust drauf haben und sind mehr oder weniger dann da so ein bisschen temperamentvoll reingeschlittert.
Ja, jetzt sagst du gerade, der erste deutschsprachige Podcast, und trotzdem habt ihr euch ja entschieden für Let's Talk Landscape, einen englischsprachigen Titel. Wie kam es denn dann dazu?
Ich kann mich noch erinnern, also wir haben Namensfindung betrieben und hatten so viele Varianten und saßen hier im Hof und sind die durchgegangen. Und ich glaube, wir fanden ihn einfach am griffigsten.
Wir haben damals natürlich auch gedacht, vielleicht wird er irgendwann auch ein bisschen internationaler. Und dann hätte man auch über eine Übersetzung sozusagen nachdenken können. Och, ganz ehrlich gesagt, so richtig haben wir da gar nicht drüber nachgedacht. Das war der beste Titel, der uns eingefallen ist,
ja, und den haben wir genommen. Gut.
Ja, sehr passend. Wen möchtet ihr denn mit eurem Podcast erreichen oder an wen richtet sich euer Podcast?
Wir richten uns vor allem an LandschaftsarchitektInnen und andere PlanerInnen aus verwandten Berufen. Wir sind gestartet mit dem Ziel, eigentlich einen Podcast für alle zu machen, weil wir schon irgendwie die Vision hatten, ach toll, das interessiert doch auch jeden. Wir haben irgendwie so einen super Beruf und das wird ja auch jeder dann verstehen, und haben dann im Laufe der Zeit ein bisschen gemerkt, dass wir doch eher ein Fachpublikum ansprechen.
Inzwischen wissen wir aber auch, dass normale Menschen den Podcast hören, die einfach fachlich interessiert sind oder den Podcast auch so ein bisschen nutzen für bestimmte Stimmungen, in die sie kommen wollen.
Auch unterstützt durch die Gäste, die gewählt haben. Also da sind ja auch Architekten mit dabei, da sind Stadtplaner dabei, sind Verkehrsplanerinnen dabei und irgendwie alles, was sich noch in dem Kosmos bewegt. Also wenn man über Baukultur oder eben über Stadtgestaltung spricht, da finden sich ja ganz, ganz viele Felder, die damit umgehen müssen und dürfen.
Das ist bei uns, glaube ich, ganz ähnlich. Wir haben ja auch eigentlich so als Zielgruppe die interessierte Öffentlichkeit, würde ich mal sagen. Natürlich auch die ein oder andere Fachbubble. Aber wir versuchen auch so Themen dann zu wählen oder Titel zu wählen, die dann eben auch über diese Fachbubble hinaus Leute anspricht. Baukultur, Landschaftsarchitektur ist ja einfach so ein breiter Begriff, der uns einfach sehr am Herzen liegt. Und wir versuchen, für dieses Thema zu sensibilisieren.
Baukultur ist für uns eben auch ganz klar ein gesellschaftliches Thema, das halt alle Menschen angeht, also wie es unsere Umwelt gestaltet, und dass sich nicht nur Menschen in den Fachbubbles damit auseinandersetzen, sondern im besten Fall jeder Einzelne. Und deswegen versuchen wir auch immer, so gesellschaftliche Themen in den Podcast auch mit einzubringen.
Denkt ihr, ein Podcast kann ein Motor für gesellschaftlichen Wandel sein?
Ich würde mir wünschen, dass er unterstützend wirkt. Und das ist auch ein bisschen unser Anspruch, weil wir verwenden ja viel Energie und Zeit darauf und jetzt weniger, um uns unser Büro damit zu bewerben, dass wir dadurch ein bisschen bekannter werden, ist so das eine. Aber im Wesentlichen behandeln wir ja, sagen wir mal, unabhängig vom Büro Themen und versuchen damit im Prinzip auch so ein bisschen so einen gemeinwohlorientierten Beitrag zu leisten. Man hat ja neben der Herausforderung, die unser Beruf so mit sich bringt, nur ein begrenztes zeitliches Fenster für Ehrenamtliche oder für berufspolitisches Engagement. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Format, wo wir das durchaus als Anspruch formulieren würden, dass wir damit noch ein bisschen was anstoßen wollen, zumindest Denkanstöße geben wollen. Ich glaube schon, dass wir da auch mit unserer Haltung, die wir versuchen, da natürlich mit einfließen zu lassen, gemeinsam nachhaltig gestalten und Nachhaltigkeitsthemen, dass wir da vielleicht schon so einen kleinen Beitrag.
Ja, und ihr bringt das irgendwie sympathisch rüber. Also so, dass man ja Bock hat, nochmal zu hören oder Bock hat, in den Beruf zu schnuppern.
Genau, und ich glaube, dass wir auch, also gesellschaftlicher Wandel passiert bestimmt auch durch gebaute Räume. Also wie sieht ein Spielplatz aus? Ist es ein wirklich umzäunter Bereich oder kann man eigentlich auch am Weg entlang spazieren und solche Sachen oder spielen? Machen, glaube ich, was, wie wir als Gesellschaft leben wollen, wie wir uns gegenseitig betrachten, wie wir übereinander denken. Und wenn wir über Fachthemen sprechen und dann andere Planungsbüros, andere PlanerInnen beeinflussen und vielleicht auch anregen, wie geht man mit Multikodierungen um, ganz wichtiger Begriff bei uns, und Flächennutzungen, wer hat eigentlich das Recht auf welche Fläche, wie kann man das kombinieren, miteinander in Balance bringen, das macht auf jeden Fall was mit Gesellschaft.
Ein Stück weit auch Lobbyarbeit für unsere Profession, die wir für gesellschaftlich sehr relevant halten. Und wenn unsere Profession dadurch vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk kriegt, ich habe ja gerade angesprochen, dass die Architekten irgendwie das auch wahrnehmen, was wir da so sagen. Und wenn wir darüber vielleicht ein bisschen mehr verankert werden in der Gesellschaft und dadurch die Landschaftsarchitektur in ihrem Stellenwert gestärkt wird, ist das ja auch etwas, was gewissermaßen den gesellschaftlichen Wandel vielleicht zum Positiven beeinflusst.
Ja, das ist eigentlich auch unser Anspruch, ne? Also, dass wir einfach auch mit unseren Themen rund um Stadtgrün und klimaresiliente Stadt einfach nochmal zeigen möchten, wie ganz viele Dinge zusammenhängen. Also, wie hängen Stadtgrün und Gesundheit zusammen? Das sind ja auch Themen, da kann jeder persönlich eigentlich direkt dran anknüpfen, aber es ist vielen vielleicht nicht direkt bewusst oder eben auch, was machen eigentlich Landschaftsarchitektinnen? Warum ist das überhaupt so wichtig?
Ja, ich glaube, das eint uns auch, also Themen ernsthaftig zu betrachten, also zu sagen, wir müssen wirklich jetzt agieren und Dinge anpacken und das aber mit einem Optimismus und nicht zu sagen, ach, jetzt, mein Gott, macht auch gar keinen mehr Sinn, sondern zu schauen, wie schaffen wir das nachhaltig und wirklich nachhaltig.
Gerade in diesen Zeiten jetzt, wo vielleicht das grüne Thema, das nachhaltige Thema in Zeiten von Krisen und Kriegen jetzt ein bisschen untergeht, sich dafür einzusetzen, dass es weiter ja, an Relevanz gewinnt.
Ja.
Es ist einfach überlebenswichtig.
Absolut. Und da tendiert ja der überanspruchte Mensch so ein bisschen dazu zu sagen, ach, ich kann es eh nicht ändern. Und die da oben sind schuld. Das nehme ich auch keinem übel. Das ist auch wirklich kompliziert geworden alles. Ja? Mhm. Die Antworten sind wirklich kompliziert und werden immer komplizierter, habe ich das Gefühl. Und für uns ist es halt eine Chance, aktiv zu bleiben.
Ja, und gerade in Zeiten des voranschreitenden Klimawandels ist das ja unglaublich wichtig, dass wir da weiter dranbleiben und nicht darauf warten, dass irgendwelche Entscheidungen getroffen werden.
Ja, umso mehr Leute wir damit erreichen, umso besser. Was macht denn eine gute Kommunikation so fachlicher Themen in der Landschaftsarchitektur aus? Oder wo liegen die größten Herausforderungen dabei?
Also wenn ich es auf den Podcast beziehe, dann haben wir auf jeden Fall die Herausforderung, dass wir ja nur ein Sprachmedium haben und keine Bilder. Also wir versuchen immer wieder unsere Gästinnen zu ermuntern, in einer bildhaften Sprache mit uns zu kommunizieren. Und gleichzeitig finde ich es auch ganz schön, weil so ein Bild wirkt ja wie ein eingefrorener Zustand und das passt überhaupt nicht zu unserer Disziplin. Also weil wir pflanzen ja etwas, das über Jahrzehnte immer größer wird und gedeiht. Uns geht es häufig so, dass wir, wenn das Projekt fertig ist, natürlich ganz aufgeregt sind und sofort den Fotografen, die Fotografin hinschicken. Und dann ist man ein bisschen enttäuscht, weil die drei Stöckchen, die man da auf dem Bild gerade noch erkennen kann, natürlich noch nicht so mächtige Bäume sind. Also das wäre auf jeden Fall was, glaube ich, für die Kommunikation ganz wichtig ist.
Und das schult natürlich auch. Also wir sind natürlich in der Hauptsache in unserer täglichen Arbeit mit Bildern unterwegs, also mit visuellen Medien, weil das auch das Medium ist, in dem sich Landschaftsarchitektur natürlich am besten transportieren lässt. Aber die Kommunikation besteht eben auch mit Worten, mit Ausdrucksformen und so weiter. Ich glaube, es hat uns auch so ein bisschen geschult, auch in den Gesprächen, unserer Stimme, unserer Ansprache, unsere Art, wie wir reden, so ein bisschen zu koordinieren und zu präzisieren, dass man die Sprache als Fokus hat, dass man sich auf diesen Sinn sozusagen fokussiert.
Und was ich auch total als Herausforderung sehe, ist diese Komplexität, die wir eben schon besprochen haben, doch wieder runterzubrechen und in kleinen Teilen zu besprechen. Und genau, bei den 82 Folgen hatten wir noch keinmal den Moment, wo wir dachten, oh, das, keine Ahnung, welches Thema wir noch nehmen sollen, ist doch alles besprochen. Nein, es gibt irgendwie immer wieder neue Erkenntnisse, es gibt neue Sichten darauf, es gibt noch kleine Unterthemen. Und genau, da müssen wir natürlich in Folgen manche Sachen weglassen, um dann andere Sachen ganz genau uns anzuschauen.
Vielleicht direkt anschließend daran, im Kosmos gibt es ja viele Fachbegriffe, Schwammstaat zum Beispiel oder Klimaanpassung, Baukultur, B-Plan, und. Wie gelingt es euch denn auch, solche Begrifflichkeiten verständlich zu erklären, ohne aber dabei so die fachliche Tiefe zu verlieren?
Also ich persönlich versuche das zum Beispiel manchmal, wenn ich merke, dass es zu fachspezifisch wird oder zu nerdig, die Leute dann so ein bisschen wieder mit einem Einspruch runterzuerden und sagen, ja, wie meinst du das denn genau? Oder erzähl doch, mach's mal an einem konkreten Beispiel fest. Und meistens wird es darüber dann ein bisschen deutlicher. Du hast gerade den Begriff Schwammstadt genannt. Der ist natürlich gerade sehr plakativ, da hat man sofort ein Bild im Kopf. Du hast es eben auch angedeutet, Luisa, wir versuchen so Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Wir hatten zum Beispiel einmal auch gesagt, Mensch, jeder soll für seinen Podcast einen Gegenstand mitbringen, den wir dann beschreiben. Wo wir dich als Gast oder auch als Podcast-Einladende ein bisschen herausgefordert bist, diesen Gegenstand sozusagen vor den Ohren der Zuhörerinnen sozusagen lebendig werden zu lassen. Einfach, dass man Bilder beschreibt. Aber das ist eben immer wieder unser Versuch, in den Gesprächen auf Beispiele zu kommen, konkrete Dinge, die sich dann auch in den Köpfen zu Bildern zusammensetzen.
Ich habe mich gerade daran erinnert an eine Folge mit Jakob Nolte, wo wir angefangen haben mit der Definition von Biodiversität, weil er eher aus der Biologie kommt. Und ich glaube, das hat die ersten 10 Minuten von der Podcast-Folge gefüllt.
Mir sehr gut vorstellen.
Ja, gerade Definitionen, alle fassen ja alles auch ein bisschen anders auf. Ich glaube, wenn wir euch jetzt fragen würden, was ihr unter Baukultur versteht, wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes, was wir uns jetzt darunter vorstellen oder XY draußen, keine Ahnung. Finde ich schon spannend, ja.
Super Hinweis, wir lernen auch in dem Podcast, ne? Also jetzt von euch oder auch von unseren Gästen.
Beeinflusst euch der Podcast in eurer täglichen Arbeit oder wie beeinflusst er euch?
Unterschiedlich, glaube ich. Also einerseits kommt man mal kurz raus aus dem Hamsterrad. Also das ist schon auch ein stressiger Beruf und man jongliert verschiedene Projekte. Und dann sieht man im Kalender, jetzt ist wieder Podcastaufnahme. Und dann nimmt man sich die Zeit und dann merke ich, habe ich danach richtig viel Energie. Also mir hat es total gut getan, da einmal rauszukommen aus diesem bisschen hektischen Büroleben. Und dann ist es auch vollkommen okay, danach wieder zurückzugehen. Da gehe ich total gerne wieder in meine Projekte. Also das würde ich, glaube ich, mitnehmen. Einmal so ein Durchatmen und wie Klaus schon meinte, mit anderen Menschen ganz in Ruhe meine Stunde zu sprechen. Ganz konzentriert, wenn man weiß, das Mikrofon läuft. Und was ich natürlich auch mitnehme für manche Projekte, einfach bestimmte Ideen. Also bestimmte Sachen, die wir besprochen haben thematisch, nehmen wir mit. Wir nehmen auch mit, wo wir nochmal was schärfen wollen im Büro zum Beispiel. Und ich erinnere mich auch immer wieder an unser Leitbild, das tue ich ohnehin, aber die Folgen haben meist einen Schwerpunkt, also das Leitbild ist ja gemeinsam nachhaltig gestalten und viele Folgen haben einen Schwerpunkt, aber wir versuchen eigentlich alles davon abzudecken und das finde ich gut.
Man nimmt sich ja immer vor, ach, wir müssten mal, lass uns doch mal 2 Stunden irgendwie mit Kollegen und wie oft trifft man Fachkollegen, wir müssten mal, wir sollten mal und darüber, wir machen das schon, aber man könnte es noch viel mehr machen. Und so machen wir es wenigstens einmal im Monat zu einem Thema, das wir uns selber aussuchen dürfen. Ist ja auch ein Privileg. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, für alle bisher noch mehr Lust als Last.
Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, Klimawandel schreitet voran, wir müssen irgendwie was tun. Wie schafft ihr es, eure Hörerinnen nicht nur zu informieren, sondern vielleicht auch zum Handeln zu motivieren?
Ich würde schon für mich den Anspruch haben, dass ich Leute versuche zu überzeugen, dass bestimmte Dinge wichtig sind im Leben. Und habe ja auch für mich selber so ein bisschen so diese Lebensrichtschnur in den letzten Jahren mehr so gegeben. Und auch, glaube ich, man braucht immer auch Emotionen, um Leute zu motivieren, sich zu verändern. Ne? Und ich glaube, da können wir schon, gerade bei dieser komplexen Thematik Klimawandel, die jetzt angesprochen wurde, schon so ein paar Emotionen wecken, die aber eben nicht Panik und wie schrecklich und wie furchtbar und es wird ja alles immer schlimmer und die da oben kriegen es nicht geregelt und wie furchtbar, sondern eben auch positive Bilder zu schaffen, die einfach auch Lust machen, sich damit zu beschäftigen und nicht nur die negativen Sachen hervorheben.
Ich hätte die Frage mit klarem Ja beantwortet. weil tatsächlich, wenn wir Feedback bekommen, also wir bekommen dann total nette E-Mails und da steht das häufig drin, dass sie da neue Energie und neue Motivationen durch unsere Folgen bekommen haben und dann nochmal bestärkt wurden. Also von daher klares Ja dazu. Und ich glaube, das schaffen wir natürlich durch Selbstvorleben und durch Bilder und auch durch ganz engagierte Gäste und auch ganz verschiedene Gäste. Ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen was rauspicken, was er übernehmen möchte. Und ich achte darauf, auch am Ende der Folge nochmal Hinweise zu geben, wo muss ich denn jemand, der jetzt interessiert ist, melden, wenn er da auch sich engagieren möchte, wenn er mehr Infos braucht, wenn er da Teil von dem Verein werden möchte, wie auch immer.
Ja, wir versuchen es auch manchmal, dass wir so wirklich nach 3 ganz konkreten Tipps zum Beispiel fragen, wie man sich jetzt zu dem Thema einbringen kann oder was man machen kann, damit die HörerInnen selbst halt auch eben rausgehen, nicht nur mit ganz vielen neuen Informationen, sondern auch ein bisschen, hey, da kann ich jetzt anknüpfen und das kann ich vielleicht für mich auch rausziehen.
Ja, es gibt ja auch 3 Ebenen. Also Klaus hatte da auch mal einen ganz schönen Artikel draus geschrieben. Danach haben wir dann unsere Website gestrickt. Also die Ebenen, auf denen man wirksam werden kann. Also man kann natürlich in seinem Berufsalltag, in seinen Projekten wirksam sein. Man kann als Privatmensch danach wirksam sein und auch in seiner Freizeit ehrenamtlich sich zu engagieren. Also das war mir, glaube ich, in meinem Studium gar nicht so bewusst. Und das merke ich jetzt immer mehr, wie viele Sachen auch genau die Lobbyarbeit, sei es jetzt der BDLA, also der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten oder diese ganzen Dinge auf Ehrenamt fußen. Also so wie ich jetzt bei einem Festival Women in Landscape Architecture mich auch engagiere. Und das
ah, wir auch.
Ja. genau, und wenn man da noch ein bisschen Zeit aufbringen kann, kann man echt auch sozusagen da noch viel bewirken. Und manchmal weiß man gar nicht, wo man hin, also wo man anfangen soll. Ne? Und ich glaube, da können wir zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren.
Ich finde es auch immer motivierend, wenn man so diese Motivation oder auch die Zuversicht von vielen GesprächspartnerInnen mitbekommt und man merkt so, hey, es gibt, auch wenn insgesamt vielleicht viele Sachen langsam vorangehen, es gibt viele Menschen, die super engagiert dran sind und ganz, ganz viel machen und sich dafür einsetzen.
Wählt ihr eure Gäste auch danach aus? Also wünscht ihr euch das, dass sie das mitbringen oder bringen sie es ganz automatisch mit?
Das ist eine gute Frage.
Die brennen ja schon immer sehr für ihr Thema, ne?
Ja, also es ist schon, es ist uns auf jeden Fall wichtig, dass jemand dafür brennt, wie du gerade gesagt hast.
Das kommt so. Und klar, wenn man jemanden für was Bestimmtes anspricht, dann ist da irgendwie ein gewisser Elan hinter, sage ich mal. Ein Antrieb und ja, das merkt man. Und das.
Also wir möchten ja auch mit unserem Podcast zum Handeln anregen, genau. Im besten Falle. Ne? Und dann ist es natürlich super, wenn man auch einen Gesprächspartner, Partnerin hat, die da auch für ihre Sache einstehen und das auch ausstrahlen.
Man ja,
total.
Genau, manchmal muss man es zum Hören bringen. Also ich glaube, wir haben auch 100%ig Gäste, die brennen leidenschaftlich und manche werden dann aber vor dem Mikrofon so ganz scheu. Und das haben wir, glaube ich, mit der Zeit auch lernen müssen.
Ja, ihr habt es gerade schon kurz angesprochen. Welche Resonanz bekommt ihr denn von euren HörerInnen? Und gibt es bestimmte Interessen oder Themen, die da immer wieder angesprochen werden? Also was besonders gut ankommt oder was vielleicht auch gewünscht wird an Themen?
Also es gibt bestimmte Schlagworte, die sind der absolute Knüller. Wenn wir wissen, wir machen eine Folge, das enthält entweder Klima oder Regenwasser oder Pflanze, dann wird es eine Folge, die auf jeden Fall beliebt sein wird. Es ist tatsächlich ein bisschen weniger abhängig von dem Gast, haben wir gemerkt. Also die in Universitäten oder Fachhochschulen verankert sind, die rühren natürlich die Werbetrommel. Wer weiß, vielleicht sagen sie auch, es ist prüfungsrelevant, das wissen wir nicht. Aber das sind Themen, die total beliebt sind. Und dann kriegen wir immer wieder Anfragen, die sind ganz unterschiedlich, von wirklich kleinen Themen zu auch übergeordneten. Und die versuchen wir zu berücksichtigen, wenn wir denken, es ist auch für einen Großteil interessant.
Letzte Woche hat uns eine Studentin gesagt, ja, unser Professor, der nach jedem Vortrag verweist er auch auf einen Podcast von Hoch C, um das nachzubereiten. Also wir finden darüber ja sogar indirekt Eingang in die Lehre, weil wir eben herstellerunabhängig und Hoch C neutral sozusagen unsere Podcasts machen. Und in der Szene selber Resonanz kriege ich natürlich auch von Kollegen, ne? Die das beeindruckend finden. Wie schafft ihr das? Ja, irre, Wahnsinn und so. Also die auch richtig beeindruckt sind, dass wir da was machen. Und das ist eben ein schönes Aushängeschild, nicht nur, weil es fachlich spannend ist, was wir machen, sondern weil es auch zeigt, dass wir eben uns engagieren, dass wir engagiert sind und auch originelle Ideen haben offensichtlich.
Ja, ich finde es auch immer sehr motivierend, wenn man Rückmeldungen bekommt, dass Menschen dann auf einmal irgendwie sagen, hey, ich habe den Podcast zu Gewerbeflächen gehört und ich hatte gar keine Ahnung, aber jetzt verstehe ich, was in meiner Nachbarschaft abgeht. Also das ist immer sehr cool, weil man genau das ja auch erreichen möchte, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und das im besten Fall mit ihrem eigenen Alltag, mit ihrer eigenen Umgebung halt verknüpfen, was passiert da draußen eigentlich und
ja, das und alles das Gefühl zusammen kriegen, mitmachen zu können.
Genau, auch,
ne? Oder mitsprechen zu können erstmal und sich dann vielleicht sogar beteiligen genau. zu können. Habt ihr denn eine Frage, die ihr euren Gästen besonders gerne stellt? Und wenn ja, warum?
Ich frage zum Beispiel am Schluss ganz gerne, weil manchmal ist es ja für die jungen Leute auch nicht ganz uninteressant, von erfahreneren, älteren Kolleginnen oder Fachleuten einen Tipp zu kriegen oder eine kleine Inspiration. Und darum frage ich zum Beispiel manchmal am Schluss, Menschen, wenn ihr jetzt den jungen Leuten, die die Zukunft der Landschaftsarchitektur aufbrechen, was mit auf den Weg geben würdet, was wäre das denn? Mhm. 2-3 Tipps für die Zukunft mit auf den Weg zu nehmen.
Und dann haben wir so kleinere Fragen, die ich sehr, sehr gerne jedes Mal stelle, weil die Antwort immer eine ganz, ganz andere ist. Eine Frage ist, wenn du dir ein Projekt backen würdest, also ich nehme es auch so, wenn du dir ein Projekt backen könntest, wie wäre das? Und manche Menschen kommen dann direkt mit, ah, ja, gut, dass du fragst. So, und dann wird da genau die Wettbewerbsausschreibung beschrieben. Und manchmal merkt man, ach nee, so die freuen sich eigentlich immer, in eine Aufgabe reindenken zu müssen und reinarbeiten zu können und mögen auch den Teil vom Beruf, dass man eben mit Bestand arbeitet. Ja, das finde ich eine tolle Frage. Und dann auch, wie bist du Landschaftsarchitektin geworden? Oder wenn wir eben jemand anderen haben, wie kamst du auf Verkehrsplanung, Stadtplanung, was auch immer? Und das macht auch manchmal ganz schön was auf. Und es ist schön, dann auch jemanden dadurch kennenzulernen. Zu wissen, was versteckt sich denn hinter der Stimme für eine Motivation, für einen Antrieb?
Das haben wir, glaube ich, ganz ähnlich mit unserer Zukunftsfrage, so Richtung Ende fragen wir meistens. Wie sieht für dich eine gute Stadtlandschaft aus?
In 20 Jahren.
Genau.
Also sehr gut, da hätte ich auch eine Antwort. Möchte nachher auch gefragt werden. Nachher, oder? Zum Abschluss, habe ich verstanden.
Wir haben aber für euch eine andere. Okay. Könnt ihr auch jetzt beantworten.
Ich würde mir wünschen, dass man weniger trennt. Also, dass man nicht sagt, hier hört das Grundstück auf oder hier ist jetzt die Straße und da ist der Gehweg oder hier ist der Gehweg und da ist die Erdgeschosszone. Also, wenn da irgendwie wieder mehr miteinander verwoben wird, fände ich total schön. Ich hätte es auch gern grüner und vor allem so wirkliches Grün. Also, mehr zu entsiegeln und auch die Grünflächen, die es gibt, zu qualifizieren und dann vielleicht auch hochzugehen in die Vertikale, auf die Dächer. Wie er schon vorhin meinte, das macht, glaube ich, Menschen viel glücklicher. Das unterschätzt man. Und ist, glaube ich, auch ein gutes Werkzeug, um Stadtflucht oder sozusagen diese Erweiterung in Speckgürtel zu verhindern. Sondern zu sagen, ich lebe auch gerne innen drin in der Großstadt und kann da auch zur Ruhe kommen. Weil es gibt ja auch manchmal Momente, da möchte man es nicht ruhig haben. Da ist es toll, dass es tubelig ist, dass es auf dem Stadtplatz viel los ist, dass ich in eine Galerie gehen kann und so weiter.
Ich würde vielleicht noch ergänzen unter dem ersten Aspekt, dass man die Dinge stärker miteinander verwebt, dass auch die Menschen stärker sich miteinander verweben sollten. Ne? Weil das ist ja ein Grundübel unserer bürokratischen Herausforderung, dass wir so in so Fachsparten unterwegs sind. Dass es immer schlimmer wird, weil es auch immer mehr Spezialthemen gibt. Das sieht man bei jedem. Ich habe gerade so ein kleines Bauvorhaben einen Rücklauf gekriegt, wo es um einen Bauantrag geht und wo jede Fachdisziplin für sich total nerdige Superantworten liefert, anstatt das Ganze mal so in den Blick zu nehmen. Und das hängt immer von Menschen ab, weil ich glaube, es gibt Möglichkeiten auch innerhalb der bürokratischen Strukturen fachübergreifend sich zu verweben. Das erleben wir immer wieder und das ist dann ganz beglückend, wenn man mit Bezirksämtern und vielleicht sogar manchmal in Kombination mit dem Senat Leute trifft, die einfach so ein bisschen so ein Rückgrat haben und irgendwie so eine Lust auch gemeinsam was zu bewirken, was da alles möglich ist, auch innerhalb der Norm. Aber wenn sich alle irgendwie so duckmäuserisch, weil sie von oben irgendwie Druck kriegen oder Angst haben oder weil sie einfach auch so erzogen wurden, sage ich jetzt mal, im beruflichen Alltag, auf ihre Sparte beziehen, dann entsteht oft eben dieses Nebeneinander und nicht das, was wir so wichtig finden, das Miteinander und das da könnte wesentlich mehr passieren. Vielleicht ist das auch so etwas, was ich mir von dem Podcast wünsche, dass so dieses Miteinander, auch da, dass wir so fachdisziplinübergreifend sind, so ein bisschen in die Köpfe kommt und dass die Leute auch merken, immer sich mal in die Lage des anderen reinzuversetzen und dann auch mal mit seiner Perspektive auf die Dinge zu gucken. Das hilft manchmal auch schon sehr weiter.
Das ist auch so ein Thema, glaube ich, was sich in unseren Folgen, wir haben ja jetzt noch nicht so viele Folgen wie ihr, aber auch so herauskristallisiert, dieses Allianzenbilden, Zusammenarbeiten. Du hast das auf Flächen bezogen, das sehe ich genauso, Luisa, aber auch, wie du sagst, Klaus, auch dann die Arbeit zusammen zu gestalten.
Ich habe gerade so ein spannendes Buch gelesen, Harari heißt der Autor, der so Menschheitsgeschichte und ich glaube, er ist Soziologe. Eigentlich hat ja die Menschwerdung, wie wir heute uns als Menschen verstehen und als Zivilisation, hat ja mit der Kultur begonnen, als die Menschen angefangen haben, sich gemeinsam Aufgaben und Ziele zu stellen, in der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Das ist ja eigentlich die Grundessenz von Menschlichkeit, ist, dass man mit Kultur sozusagen unterwegs ist und unterscheidet uns auch von der Tierwelt, der klassischen, auch wenn wir Tiere sind. Über Kultur definieren wir letztendlich die Form des Zusammenlebens. Und dazu gehört die Baukultur, dazu gehört die Kunst, dazu gehören viele andere Dinge und dazu gehört eben einfach, dass man sich als Mensch respektiert und miteinander an sozusagen an kulturellen Zielen arbeitet. Und ich finde, das ist in unserem Beruf besonders ausgeprägt, weil wir eben, so, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eigentlich fast alles bearbeiten. Wir machen ja sogar Fassadenbegrünung, Innenraumbegrünung und Dachbegrünung.
Innenraumbegrünung nicht.
Nicht
in jedem,
unbedingt.
In jedem schon fix sitze ich da und sage, nein, nur weil es grün ist.
Also wir als Landschaftsarchitekturszene, wir jetzt nicht als Büro. Wir werden jedenfalls gerne auch von Leuten, die nicht wissen, was Landschaftsarchitekten machen, auch gerne mal zu Zimmerpflanzenkrankheiten befragt und so. Das kommt ja schon vor.
Das geht mir auch so. Habe ich auch Landschaftsarchitektur studiert.
Ja, sehr gut. Wollte ich nachher auch noch fragen. Aber das menschliche Zusammenleben und die menschliche Zusammenarbeit ist ein Kulturgut. Und das ist eine Form von Kultiviertheit, dass man über den Tellerrand guckt und dass man den anderen mitdenkt und dass man sich gemeinsam verbindet auch und dann an einem Ziel arbeitet. Und es ist absolut menschenuntypisch oder auch unmenschlich ein Stück weit, wenn die Leute nur in ihrer Scheuklappe denken und sich vereinzeln und ihr eigenes Ziel nur vertreten wollen.
Das ist ja genau auch unser Ansatz als Baukultur. Es geht halt nicht immer nur um Architektur, sondern da gehören ganz viele Disziplinen dazu, Landschaftsarchitektur, Ingenieurwissenschaften. Aber es ist halt eben auch eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Also jede und jeder sollte im besten Fall mitreden und mitgestalten können. Und dafür muss man halt einfach zusammenarbeiten.
Ja, Let's Talk Landscape, vielleicht eine Sprache für alle.
Ja, das wäre schön.
Sehr schön.
Genau, wir reden jetzt nur noch Landscape.
Ja. Aber verständlich für alle.
Ja, dritte Fremdsprache.
Was ich am Begriff Baukultur auch schön finde, ist, dass er so ganzheitlich, also er bringt was Ganzheitliches mit. Ich glaube, die Profession der Landschaftsarchitektur driftet manchmal auch in was Technisches ab, weil wir zeigen wollen, dass wir nicht nur was hübsch und grün machen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, ein kleines Trauma, was es gibt, dass man ernst genommen werden möchte und dann die Konsequenz zu technisch zu werden. Dabei können wir viel mehr. Wir haben gesellschaftliche Themen, es geht um Ästhetik, dass man einfach gerne sich dort aufhält. Und es muss natürlich auch technisch funktionieren, absolut. Das ist ein Ingenieurberuf, aber es gibt viel, viel mehr, was der dann fürs Gefühl beiträgt.
Und die Disziplin, die sich, finde ich, mit dem Klimawandel, Klimaanpassungsmaßnahmen auseinandersetzt und eigentlich nicht wegzudenken ist.
Genauso müssen wir auch immer wieder erklären, dass bei Baukultur nicht nur um klassisch Hochbau geht, sondern da gehört alles zu. Da gehört die Landschaftsarchitektur zu, die Grünflächen, die Frischluftschneisen und
Die Menschen.
Die Menschen.
Ja, oft wird, glaube ich, so ein Bild von, ach, ihr macht was mit Denkmalschutz oder vielleicht so in die Richtung. Ihr bewahrt irgendwie alte Kulturgüter oder so, alte Häuser. Aber das, ja, vielleicht ein Teil ist schön, wenn man die Geschichte so weiter ablesen kann. Mhm. Aber alles drumherum ist Baukultur auch.
Mhm. Gibt es denn Herausforderungen und Hindernisse für eine erfolgreiche Planung oder Umsetzung, die eure Gäste immer wieder ansprechen?
Also ein Thema haben wir angesprochen, das ist diese ganzheitliche Zusammenarbeit, die oft nicht so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Ein Aspekt, der immer wieder kommt, ist eigentlich weniger das Bauen als an sich, sondern zur Baukultur und zur Landschaftsarchitektur gehört auch die Unterhaltung und Pflege und Weiterentwicklung von bestehenden Anlagen. Ne? Das ist bei den Gebäuden vielleicht ein klein wenig längerfristiger zu sehen, weil die gebauten Gebäude, die brauchen natürlich auch Maintenance und Unterhaltung, aber eine gelebte Umwelt oder eine lebendige Umwelt in Form von Pflanzen und auch durch Witterung extrem stark beansprucht und nicht mit einem Dach sozusagen erstmal geschützt vor Regen und Sturm, die braucht Pflege und braucht Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und da ist einfach praktisch kein Geld dafür da. Also nicht nur wenig Geld, sondern manchmal gar kein Geld. Und das ist in Berlin ein Dauerthema, was wir auch nicht lösen können natürlich als Büro, wo wir immer nur wieder darauf hinweisen können, weil das letztendlich Werte und Kulturgüter vernichtet, wenn man sie jahrelang nicht unterhält und pflegt und sie nach 10 Jahren dann mit neuen Fördermitteln neu baut. Oder nach 20, muss man noch 10 Jahre vergammeln lassen, bis man wieder Fördermittel beantragen darf, weil die 20 Jahre nicht angetastet werden dürfen. Plätze, Schulhöfe. Und nach 20 Jahren wird alles neu gemacht. Jetzt vielleicht aus Nachhaltigkeitsgründen dann Material wenigstens wiederverwendet. Aber man könnte diese Anlagen ja viel längerfristiger entwickeln und erhalten, wenn man sie weiterentwickelt, vielleicht auch mal kleine Bausteine austauscht oder so. Nicht nur die Vegetation, sondern auch die Materialien. Aber es gibt die Tendenz, die dann eher verrotten zu lassen, tatsächlich in Berlin. Auch gibt es auch in Gebäuden natürlich Beispiele, ja, das berühmte Stichwort Schultoiletten. Und das ist einfach rausgeschmissenes Geld und das Gegenteil von nachhaltig.
Absolut. Woran liegt das denn? Also man könnte ja auch sagen, in der anfänglichen Kalkulation berechnet man die Kosten für langfristige Pflege.
Absolut, absolut. Die Fördermittel, die es gibt, die kommen ja meistens aus EU-Haushalten oder aus Bundestöpfen und so weiter, die sind ganz scharf getrennt von der Pflege, weil die Pflege und die Unterhaltung Aufgabe desjenigen ist, der das Objekt besitzt. Das heißt, es hört bei uns nach der Fertigstellungspflege, wenn die Pflanzen erkennbar angewachsen sind, spätestens auf, dieser Fördertopf-Investition. Und es ist praktisch dann Landesaufgabe oder Bezirksaufgabe. Und da wird halt als erstes gespart. Und die Leute, ist meine Hypothese, die Politiker sonnen sich natürlich lieber, wenn sie neue Projekte zeigen können, als ist für die Öffentlichkeit viel wirksamer und in dieser schnelllebigen Welt auch über Bilder viel besser zu transportieren, als dann mal eine nachhaltige Weiterentwicklung einer Bestandsanlage. Ne? Das haben die Leute schon abgespeichert und denken, das ist selbstverständlich. Das ist, glaube ich, wirklich ein Dilemma. Das müsste so sein, dass die investiven Mittel, man verpflichtet sich da, das steht schon irgendwo in den Förderrichtlinien, dass derjenige sich oder die Behörde sich verpflichtet, die Anlagen zu unterhalten. Aber die machen es dann einfach nicht. Es wird dann nicht kontrolliert oder es wird auch nicht das investive Geld zurückgefordert. Man müsste wirklich meines Erachtens bei den klammen Haushalten von vornherein 10% aus dem Fördertopf vielleicht als Beispiel sich reservieren, auf die Bank legen und darf das dann nutzen für die Pflege und Unterhaltung. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Wird das teilweise schon gemacht oder kennt ihr da solche Ansätze, die vielleicht im Kleinen dann
wenn ich mich richtig erinnere, der Gleisdreieckpark war ein bisschen so, weil da ja auch nach und nach noch Bebauung dazu kam und man gar nicht alles vorhersehen konnte. Und was wir natürlich schon versuchen, zum Beispiel bei Pflanzungen was zu wählen, was wenig Pflege braucht. Aber wie Klaus schon meinte, mit null Pflege, da wächst dann halt nichts mehr, da kann man es pflastern. Und das wollen wir ja gar nicht, das ist ja genau das Gegenteil, was wir wollen. Was ich noch ergänzen würde, was auch immer wieder kommt, ist die Frage, warum geht es eigentlich nicht schneller? Und damit verbunden auch der Wunsch nach einer anderen Fehlerkultur. Also auch Dinge mal auszuprobieren und dann die Erlaubnis zu haben, dass es vielleicht nicht perfekt funktioniert. Weil die ganzen Richtlinien, sei es jetzt Dienst oder FLs und so weiter, hinken natürlich ein bisschen hinterher. Es geht so schnell, es gibt irgendwie Sachen wie Bäume in Mulden, also ein Riesenthema, was umgesetzt wird, aber wenn man pingelig ist, halt eigentlich nicht empfohlen ist. Und genauso solche Sachen, kommt häufig der Wunsch auf, doch eigentlich innovativer zu sein und da auch die Bereitschaft vom Auftraggeber, der Auftraggeberin zu haben, das mal zu riskieren. Oder dann halt ein Budget zu haben, es nachzujustieren. Also dazu sagen, hat nicht funktioniert, na dann müssen wir jetzt mal ein bisschen was ändern.
Trotz dieser ganzen Herausforderungen, die wir jetzt so angesprochen haben, was gibt euch denn Hoffnung und motiviert euch für die Zukunft?
Naja, also einerseits haben wir das große Glück, ja dann unsere Projekte dann auch oft oder in den allermeisten Fällen auch realisieren zu können. Das heißt, es gibt ja dann gebaute Projekte, wo wir im Idealfall vieles von dem, was wir auch als Anspruch postulieren, auch in die Tat umgesetzt haben. Es gibt natürlich auch Projekte, wo man später sagt, Mensch, das oder jenes hättest du anders machen sollen oder hier hättest du nochmal nachhaken müssen. Aber wir versuchen das und versuchen da eben auch immer besser zu werden und das zu evaluieren. Aber es gibt mir schon Hoffnung, dass ich sehe, wir haben auch tatsächlich einige Projekte vorangebracht, wo ich sage, bin ich richtig stolz drauf und da haben wir was hinterlassen. Wenn ich dann so durch die Stadt fahre, sehe ich, ja, hier, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das macht mir Mut und gibt mir Hoffnung. Dann die jungen Leute, habe ich, also viele sagen, ja, die jungen Leute sind unpolitisch und so. Ich habe das im Büro, wir haben ja viele junge Leute im Büro eigentlich nicht erlebt. Ich finde schon, dass da unheimlich viel Engagement ist. Wir haben vorhin drüber gesprochen, auf Demos oder auf Veranstaltungen, wenn man dann sieht, wie viele Leute sich ehrenamtlich engagieren. Das ist schon ein Mutmacher. Und dann bin ich sowieso so ein grundpositiver Mensch, dass ich auch in Diskussionen mit anderen, die so, ja, so ein bisschen zynisch oder depressiv werden, zumindest in meiner Grundeinstellung, einfach denke, ich hoffe und ich glaube daran, dass die Einsicht irgendwann siegt und dass man dann doch vielleicht den richtigen Weg findet. Im Moment ist ja so ein totales Bashing gegen alles, was mit Klima und mit Windrädern und mit Wärmepumpen und überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und ich hoffe, dass es dann auch wieder eine Gegenbewegung gibt.
Ich habe das Glück, wie Klaus auch, positiv gestimmt zu sein meist. Ich merke auch, ich glaube, ihr gehört auch alle beide dazu. Ich glaube auch, dass in dem Beruf viele, viele positive Menschen sind. Also das erlebe ich schon im Großteil. Also in den meisten Projekten, sei es jetzt irgendwie in einem Planertrofix oder auf der Baustelle, versucht man gemeinsam lösungsorientiert zu arbeiten und findet dann auch eine Lösung. So, das motiviert mich total, das mit Menschen zusammen dann zu schaffen, das gebaute Projekt zu sehen und dann bestenfalls noch von den Anwohnerinnen Feedback zu bekommen.
Was sind denn aus eurem Berufsalltag als Landschaftsarchitektin so aktuell die drei größten Herausforderungen?
Also ich würde schon sagen, dass der Weg zu klimaresilienten urbanen, aber auch ländlichen Räumen, glaube ich, die größte Herausforderung ist, die vor uns steht und eben den Gegenwind jetzt auch auszuhalten, den wir jetzt vielleicht ein paar Jahre haben werden, der uns da so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzuziehen droht. Das würde ich sagen, ist im Moment die größte Herausforderung. Und was meinst du, Luisa?
Also die Klimawandelthemen, die wir gerade hatten, auf jeden Fall, auch wenn da zu wenig gerade drüber gesprochen wird. Auch was wir schon hatten, Flächenkonkurrenz, das trifft ja auch das Politische, was du gesagt hast. Will man jetzt weg von der autogerechten Stadt, diese ganzen emotionalen Kämpfe, die da geführt werden, die können wir ja mit moderieren, können wir mit unterstützen, das in eine Richtung zu bringen, dass die Stadt, die wir uns hoffen, wir in 20 Jahren haben, dann auch tatsächlich ist. Und bei mir merke ich ganz viel in den Diskussionen, sei es jetzt die Entwerferinnen-Tage oder auch die Bauleitertage, zu entscheiden, was gestalten wir und was kriegt dann vielleicht einfach nur einen Rahmen und innen drin darf was passieren, was offen ist für die Stadtgesellschaft, offen für Dinge, die wir noch gar nicht erahnen können. Und da eine Balance zu finden und auch eine neue Ästhetik zu entwickeln, wenn man eben Materialien einsetzt, die vor Ort sind und nicht sich selbst aussucht, was man aus dem Katalog haben möchte.
Also so die Klimaanpassungsmaßnahmen, auch Finanzierung, was wir gerade hatten, das Thema, die politischen Debatten und das Thema aktuell zu halten. Gibt es irgendwas von euren Gästen, die ihr jetzt schon in so vielen Folgen da hattet, was euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also mir ist zum Beispiel ein Punkt in Erinnerung, Andrea Gebhardt, die Bundesarchitektenkammer-Präsidentin, als die hier war, hat sie davon berichtet, dass sie Projekte in ihrer Münchner Bürotätigkeit gemacht hat, die sie selber angezettelt hat. Die hat ein Problem in der Stadt erkannt, hat sich dem angenommen und hat es dann selber in die Öffentlichkeit gebracht. Hat nicht darauf gewartet, bis irgendwann mal ein Förderantrag oder ein Politiker gesagt hat, das müssen wir machen. Nur hat sich darum gekümmert, hat sich um die Öffentlichkeitsarbeit gekümmert, hat Vorschläge gemacht. Also so wie wir einen Podcast machen, hat sie sozusagen einen Beitrag in die Öffentlichkeit gestellt und hat da bei einem Projekt auch sehr erfolgreich dafür gesorgt, dass das auch auf die Tagesordnung kommt, auch umgesetzt wurde.
Anschließend dazu habe ich beobachtet, wie viele Gäste super Netze spinnen können, also soziale Netze. Das hat sie ja dann auch gemacht. Grit Bürger ist mir in Erinnerung gekommen, die sofort, wenn man ein Thema hat, drei Leute nennt und anfängt, die anzurufen und einen Raum zu setzen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wie groß der Anteil von Kommunikation in diesem Beruf ist. Auch wenn der andere Teil auch wichtig ist, aber den lernt man ganz, ganz viel in der Uni. Und dieses Menschen miteinander verbinden, lernt man dann danach.
Und auch einfach zu machen. Also das haben wir auch schon ganz oft gehört, dass es halt oft wirklich an Einzelpersonen oder an einer Handvoll Personen, die Bock haben, die den Mut haben oder das anzupacken und anzugehen.
Oder zum Beispiel als Guido Halbig bei uns in der einen Folge vom Deutschen Wetterdienst gesagt hat, es ist noch nicht zu spät. Das ist ja schon schön Und viele, ich glaube, ganz viele, wie wir eben schon das Thema hatten, haben ein ganz anderes Gefühl. Es ist schon zu spät und ich als kleines Individuum kann eh nichts mehr erreichen.
Dann kommen wir jetzt so langsam fast zum Ende. Gibt es Aussagen im Diskurs zu klimaangepasster Stadt oder klimaresilienter Stadt, die ihr immer wieder hört, aber nicht mehr hören könnt?
Vielleicht ist mir so, weil es gerade ein aktuelles Modellprojekt gibt, was wir begleiten zum Thema Fassadenbegrünung. Ich kann nicht mehr hören, dass Fassadenbegrünung im Prinzip zu kompliziert oder zu aufwendig oder zu umständlich sind, weil das sind sie nicht. Sie sind nicht kompliziert. Wir haben vor 30, 40 Jahren mehr Fassadenbegrünungen gemacht als heute. Und die Bedeutung aber der Fassadenbegrünung ist viel größer geworden in den letzten Jahrzehnten. Also das nervt mich tierisch, wenn wieder besseres Wissen aus persönlichen Bequemlichkeiten Fassadenbegrünungen verteufelt werden.
Ja, kann ich absolut verstehen, geht mir ähnlich. Ich kenne schon das Zucken in Klaus und dann kommt meist die Geschichte wie in den 80ern hier in Schöneberg, er relativ unkompliziert mit Anwohnern Höfe und deren Wände begrünt hat. Hat man eine gute Trefferquote. Wenn man sich eine von 10 Folgen, würde ich sagen, findet man das.
Ehrlich? Oh Gott, danke für den Hinweis. Aber Beharrlichkeit prägt sich
auch
ein.
Bei uns. Ja. Und ansonsten finde ich, alle, die klimaangepassten Stadtumbau fördern, sind mir total sympathisch. Und wenn die sich wiederholen, dann tun sie das. Aber ich glaube, alle, die deinen Teil dazu beitragen, vielen Dank dafür.
Super. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Wie können wir gemeinsam mehr Menschen für die Bedeutung von Landschaftsarchitektur und vielleicht auch Baukultur begeistern?
Ich glaube, indem wir solche Sachen machen wie heute. Indem wir uns sag mal, fachübergreifend oder podcastübergreifend oder stadtübergreifend vernetzen und dadurch auch spüren, dass wir mehr sind als nur unsere Gruppe, in der man sich tagtäglich bewegt. Und wenn man sich verbündet und verwebt, wie du das so schön gesagt hast eben, und mit Lust und Laune dabei bleibt und so wie ihr auch so eine positive Grundausstrahlung habt und Leute, die vielleicht die nicht haben, mitreißen kann. Und ich denke, das ist auch ein Privileg, dass wir diese positive Grundausstrahlung haben, weil es ist durchaus berechtigt, depressiv zu sein und irgendwie auch schwermütig zu werden bei den Herausforderungen, die wir haben. Aber es ist vielleicht dann auch die Aufgabe von uns, unsere positive Sicht zur Verfügung zu stellen, so wie es die Aufgabe der anderen ist, natürlich auch diese kritischen Stimmen und diese Sorgen mit einzubringen. Und so können wir, glaube ich, gemeinsam wirklich auch was erreichen, wenn wir uns zuhören und wenn wir gemeinsam arbeiten.
Auf jeden Fall, absolut. Ich würde mir noch mehr Sichtbarkeit wünschen. Also, dass vielleicht in 20 Jahren Kinder sagen, nicht nur ich will Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau werden, sondern ich möchte Landschaftsarchitektin, Landschaftsarchitekt werden. Genau, da gibt es bestimmt verschiedenste Werkzeuge hinzukommen. So ein Podcast ist einer davon.
Oder ein Pixie-Buch.
Ein Pixie-Buch ist gibt.
Hat sich auch rumgesprochen, siehst du? Super.
Genau, und da zum Beispiel das Pixie-Buch wird ja verschickt an BLA-Mitglieder. Man konnte das bestellen, aber es ist nicht im Buchladen. Diese kleinen Pixie-Figuren, die da vorne stehen, wo man sich so durchwühlt, da gehört das rein. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig noch. Genau, und du hast schon gesagt, mutig sein, auch absolut. Ich glaube, wir können noch selbstbewusster werden.
Ja, vielen Dank. Das war super informativ. Und ich glaube, wir sind uns irgendwie alle hier am Tisch einig, wie wichtig es ist, dass wir uns alle für unsere Umwelt und somit halt auch für die Landschafts- und Baukultur einsetzen und über diese wichtigen planerischen und klimatischen Themen versuchen, irgendwie darüber zu sensibilisieren.
Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass wir auf jeden Fall gesehen haben, dass beides auch wichtig ist, sowohl die Kommunikation in die Fachwelt, in die anderen Fachdisziplinen miteinander sich auszutauschen, als auch in die breite, interessierte Öffentlichkeit Menschen zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, wie Landschaftsarchitektur und Baukultur einfach jeden und jede von uns beeinflussen und betreffen und wie man sich einbringen kann. Und dass wir weiterhin dazu ins Gespräch kommen möchten, also sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf fachlicher Ebene und ja.
Und toll, dass ihr das mit Let's Talk Landscape macht.
Ja.
Und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke.
Es hat Spaß gemacht.
Ja, total.
Spaß
gemacht.
Uns auch.
Bis dann.
Danke. Ciao. Ciao.